Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jekel, ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen und hier mit mir im Podcaststudio wie immer meine liebe Kollegin Katharina Lorenz, Expertin für Sozialrecht und Sozialpolitik. Hallo Katharina.
Hallo Steffi.
Hi. Du, wir sprechen heute über ein Thema, was sehr wichtig ist, aber was in der Öffentlichkeit gar nicht so stark vorkommt, nämlich über das fetale Alkoholsyndrom.
Ja.
Oder auch FASD.
Mhm, genau.
So. Das tritt auf, wenn, oder das tritt bei Kindern auf, deren Mütter in der Schwangerschaft Alkohol getrunken haben.
Genau.
Sag doch bitte mal, warum das so wichtig ist, dass wir da heute drüber sprechen und vor allen Dingen, was das für Auswirkungen auf die Kinder genau hat. Kannst du da ein bisschen einführen in das Thema für alle, die nicht wissen, was FASD ist?
Ja. Genau, gerne. Also es ist deswegen wichtig, einfach erstens darüber aufzuklären, dass tatsächlich halt Alkohol in der Schwangerschaft wirklich schädliche Auswirkungen auf das ungeborene Kind haben kann, was wirklich zu ganz, ganz schlimmen und dramatischen Folgen führen kann, wenn das Kind dann geboren ist. Das ist das eine. Und zum anderen finde ich es einfach auch immer ganz wichtig, tatsächlich das mal in die gesellschaftliche Diskussion zu bringen, um einfach auch die Rechte von den Menschen, die das fetale Alkoholsyndrom haben, zu stärken. Denn erst wenn wir wissen halt, dass es einfach auch diese Menschen gibt, die bestimmte Probleme haben und dadurch natürlich auch bestimmte Bedürfnisse, können wir ihnen einfach viel, viel besser helfen und sie dadurch im Grunde halt auch viel, viel besser auch empowern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen.
Ja, ich war so ein bisschen überrascht auch in der Recherche für diese Folge, weil ich ehrlich gesagt gedacht habe, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass man in der Schwangerschaft nicht trinkt.
Mhm. Ja, sollte es eigentlich sein.
Sollte es eigentlich sein, genau. Aber ist es offensichtlich an vielen Stellen immer noch nicht, ne?
Naja, ich glaube, das Problem ist natürlich halt tatsächlich, dass es ja einfach auch Mütter gibt, die vielleicht halt schon vor der Schwangerschaft halt Probleme hatten, vielleicht halt auch Alkohol in einem stärkeren Maße konsumiert haben.
Okay.
Und dann natürlich vielleicht auch wirklich Probleme haben, wenn dann die Schwangerschaft festgestellt ist, abstinent zu bleiben. Mhm. So, und ich glaube, das ist natürlich halt ein ganz, ganz großes Problem. Die Frauen vielleicht halt auch dann tatsächlich auch nochmal anzusprechen und zu bestärken und zu gucken, wie kann ich denen eigentlich helfen, in dem Moment, wo eine Schwangerschaft festgestellt ist, dass tatsächlich halt Alkohol, Drogen und alles mögliche an schädlichen Substanzen, also auch das Rauchen natürlich halt absolut schädliche Auswirkungen auf das ungeborene Kind hat.
Ja, heute sprechen wir über Alkohol. Sag nochmal die betroffenen Kinder, was hat das für Auswirkungen? Also woran merkt man, dass die das FASD haben?
Also es kann verschiedene Auswirkungen haben. Es ist manchmal sehr, sehr schwierig halt tatsächlich diagnostisch festzustellen. Das heißt, es sind sehr, sehr aufwendige Testungen halt auch notwendig. Man kann es an Wachstumsauffälligkeiten manchmal festmachen. Das heißt, dass diese Kinder besonders klein sind, auch dann tatsächlich halt Wachstumsprobleme haben. Man kann es festmachen an äußerlichen Merkmalen. Das heißt, diese Spalte hier zwischen Nase und Mund ist dann teilweise gar nicht ausgeprägt oder nur ganz leicht ausgeprägt. Es gibt Auffälligkeiten am Lid. Das sind so die körperlichen Merkmale, an denen man das teilweise feststellen kann. Und dann gibt es halt eine weite Range an weiteren Problemen, die diese Kinder haben und auch die Jugendlichen und dann natürlich auch die Erwachsenen, weil das ist natürlich eine Erkrankung, die sich natürlich dann, die ist ja nicht heilbar, so, die ist da. Das können soziale Probleme sein, das können neurologische, kognitive Beeinträchtigungen sein. Die haben normalerweise einen normalen oder leicht unterdurchschnittlichen Intelligenzquotienten. Also die wenigsten haben dann halt einen IQ unter 70.
Ja.
Aber sie haben halt einfach Probleme mit dem Lernen. Sie haben Probleme, bestimmte Sachen halt in den Alltag halt umzusetzen. Sie haben Konzentration und Aufmerksamkeitsschwierigkeiten. Sie haben Lernschwierigkeiten. Sie haben im sozialen Bereich halt Probleme. Sie haben Orientierungsprobleme, sie können Gefahren manchmal nicht gut einschätzen, sie können Arbeitsabläufe halt nicht gut irgendwie abstimmen. Also das können wirklich ganz, ganz vielfältige Probleme sein.
Ja. Ja, wir erfahren natürlich nachher auch noch so ein bisschen mehr, weil wir ja zwei Gäste eingeladen haben. Einmal eine Pflegemutter, die sich um Kinder mit FASD kümmert und dann eine Betroffene selber. Mhm. Die haben wir nachher, aber was du schon so ein bisschen gesagt hast, daran merkt man ja auch, naja, es ist keine heilbare Krankheit.
Ja.
Und deswegen kann die Problematik auch ganz schnell in den Bereich der Behinderung irgendwie reinreichen. Und da kommen wir als SOVD natürlich manchmal mit ins Spiel. Deswegen beschäftigen wir uns unter anderem auch mit dem Thema, weil es durchaus auch bei uns in der Beratung eine Rolle spielen kann oder eine Rolle spielt.
Genau.
So, und da hast du uns natürlich heute einen Fall mitgebracht, wie immer.
Genau.
Worum geht's da? Erzähl mal.
Also es geht um die 12-jährige Mira und die Pflegeeltern kamen in die Beratung und sagten halt, naja, sie haben halt tatsächlich, es gibt ein paar Probleme mit der Mira, die geht auf eine Gesamtschule, geht also normal zur Schule, in eine Regelschule. Es gibt aber vielfältige Probleme, die sie da halt einfach im Schulalltag hat und aber auch im normalen Alltagsleben. Mhm. Ne? Das heißt also, sie hatte Lernschwierigkeiten, Konzentrationsschwierigkeiten. Es gab Probleme im privaten Bereich, das heißt, die Eltern mussten sie sehr stark anleiten, immer wieder darauf aufmerksam machen, welche Arbeitsschritte notwendig sind. Das heißt, putze jetzt die Zähne, zieh dich jetzt an, hast du den Schulranzen gepackt, okay. Wir müssen jetzt los.
Ja.
Also das war sehr aufreibend einfach im Alltag. Sie hat dann häufig Sachen einfach auch vergessen. Sie konnte auch den Schulweg nicht gut alleine tatsächlich halt bewältigen. Es gab Probleme, wenn die Mutter sie zum Beispiel halt irgendwie zum Einkaufen geschickt hat, dass sie irgendwelche Sachen besorgen musste. Dann hat sie halt vergessen, was sie holen muss. Dann gab es Probleme halt irgendwie morgens dann beim Bäcker da Brötchen zu holen. Also das waren wirklich ganz, ganz vielfältige Dinge, die
ich
aufgefallen
sagen,
sind.
Also ne, so putze die Zähne, zieh dich an. Also ich meine, das ist ja auch in dem Alter, kennen das ja Eltern bestimmt auch, gehört ja manchmal zum normalen Alltag, aber so wie du das schilderst, ging das so ein bisschen über das hinaus, was andere Eltern vielleicht so gewohnt sind von ihren Kindern.
Genau, es ging nicht darum, dass sie das Zeitmanagement nicht im Kopf hatte, sondern sie hat dann einfach die Sachen komplett vergessen. Also sie hat dann vergessen, dass sie irgendwie sich jetzt anziehen muss, weil sie zur Schule muss.
Okay.
Und das war schon sehr, sehr auffällig.
Ja.
Und erst haben die Eltern gedacht, naja, vielleicht hat sie so ein Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom und sind dann mit ihr zum Kinderarzt gegangen. Und dann hat er nach sehr, sehr vielen Testungen, wie gesagt, das ist ja sehr, sehr aufwendig, hat er dann schließlich festgestellt, nee, das ist tatsächlich das fetale Alkoholsyndrom.
Okay.
Also es sind so verschiedene Sachen, wo an denen man das festmacht. Hatte ich vorhin schon gesagt, ne, Wachstumsauffälligkeiten, dann die sozialen und kognitiven Einschränkungen, die sie hatte. Und dann natürlich halt tatsächlich wurde natürlich auch nochmal geguckt, hat die Mutter möglicherweise in der Schwangerschaft, also die leibliche Mutter, Alkohol konsumiert.
Ja.
Und die hat das natürlich immer tatsächlich negiert. Und hat
also
gesagt,
die Mutter war aber bekannt, ne? Also sie war
die Mutter war bekannt, genau,
aber,
sie war in einer Pflegefamilie. Und es war aber so tatsächlich, dass die Mira ja nicht ohne Grund bei den Pflegeeltern war. Das heißt, die Mutter hatte schon halt tatsächlich auch ein Alkoholproblem wohl gehabt.
Okay.
Nicht nur in der Schwangerschaft, sondern auch danach, weil sie sich halt einfach auch nicht gut um die Mira gekümmert hat.
Mhm.
Also das war wohl auch bekannt beim Jugendamt.
Okay.
So. Das hat man natürlich nur nicht in den Zusammenhang gestellt. Und dann war eigentlich klar, sie hat tatsächlich das fetale Alkoholsyndrom.
Mhm.
Und dann sagten die Eltern, wir würden ganz gerne einen Grad der Behinderung feststellen lassen und auch Merkzeichen. Denn es ist ja schon wichtig, dass der Grad der Behinderung zuerkannt ist, weil es dann einfacher ist, bestimmte Leistungen zu beantragen.
Ne? Ja, also Hilfsmittel, die du brauchst.
Genau,
ne?
Genau, so im Alltag. Es ging natürlich auch darum, im schulischen Bereich eine Unterstützung dann zu bekommen. Schulbegleitung oder aber auch im Grunde Nachteilsausgleiche bei Prüfungen.
Ja.
Von da ist es schon. Es ist nicht absolut notwendig, den Grad der Behinderung feststellen zu lassen,
aber es erleichtert vieles,
weil dann haben wir im Grunde halt einen Grad der Behinderung, der ist festgestellt und dann macht es gegenüber den Leistungsträgern halt, macht es das um einiges einfacher.
Okay.
Genau. Ja, und dann haben wir den Antrag gestellt.
Ja, beim Landesamt für Soziales.
Genau, das Landesamt
Sehr
für Soziales.
Gut. Ja.
Genau. Ja, und der Bescheid kam dann. Und wir hatten auch Merkzeichen beantragt, also das G, das B und das H. Kann ich gleich nochmal was dazu sagen, was da die Voraussetzungen sind und die Nachteilsausgleiche.
Mhm.
Und dann sagte das Landesamt für Soziales, Grad der Behinderung von 30 und keine Merkzeichen.
Ja.
So. Der Merkzeichen bekommt man erst ab einer Schwerbehinderung von 50 zuerkannt.
Mhm.
Das heißt, also man hat gesagt, nö, das ist sie hat Probleme, aber die sind eher im geringeren Bereich zu verorten.
Okay, ich habe ja häufig so das Gefühl, 30 ist so das, mit dem irgendwie so alle irgendwie erstmal so ein bisschen abgespeist werden, in der Hoffnung, dass sie sich damit zufrieden geben.
Ja, also ich weiß so nicht, der Eindruck ist irgendwie nachvollziehbar, ja. Ja, 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 schon
also
ein bisschen.
Immer, wenn ich so höre, ne, mhm, ach, das Landesamt für Soziales, mhm, hat einen zu niedrigen GdB angesetzt, dann ist es irgendwie so, naja gut, 10, 20 oder so, aber gerne mal irgendwie 30, mhm, aber für 50, ah nee.
Genau,
das
genau,
war nie.
Genau, 30, mhm, 40, das ist immer so ein Korridor, immer in dem man sich so ganz gerne bewegt.
Genau, so knapp drunter bleiben.
Unter der Schwerbehinderung, ja, genau. Ja, hat man manchmal wirklich so den, mhm, Eindruck. Ne? Also es war eher so, dass man gesagt hat, nee, das sind so leichtere Behinderungen und leichtere Funktionseinschränkungen und von daher 30. Und da waren die Eltern natürlich überhaupt nicht mit einverstanden, ja, weil sie sagten, naja, also der Alltag zeigt ja schon, dass wir einen enormen Aufwand halt einfach, mhm, haben und dass sie schon halt einfach auch viel Anleitung und Beaufsichtigung braucht. Und von da können wir uns damit überhaupt nicht einverstanden erklären.
Das ist ja auch nichts, was sich verwächst in Anführungszeichen oder so, ne? Damit, nee, Mira ja ihr ganzes Leben irgendwie leben müssen, ne?
Genau, und das ist wichtig, frühzeitig zu, mhm, gucken, dass man das, dass man die Kinder natürlich dann auch unterstützt, ja, und dass sie so viel Unterstützung wie möglich bekommen. Und wie gesagt, dafür ist das halt einfach notwendig,
ja,
genau.
Ja.
Ja, und dann sind wir ins Widerspruchsverfahren gegangen.
Sehr gut.
Genau.
Ja.
Genau. Und das Problem so ein bisschen beim fetalen Alkoholsyndrom ist, wie bei manch anderer Erkrankung auch teilweise, die ist in dieser Versorgungsmedizinverordnung als Erkrankung nicht aufgelistet.
Okay, die Medizinversorgungsrichtlinie.
Versorgungsmedizinverordnung.
Naja, also diese Verordnung.
Ja.
Die ist sozusagen die Voraussetzung oder das ist der Katalog, nach dem das Landesamt für Soziales guckt. Aha, okay, also diese Erkrankungen sind in dieser Verordnung drin,
mhm,
und die werden berechnet mit diesem Grad der Behinderung.
Genau, da gibt's dann so, ne, je schlimmer die Erkrankung, mhm, ist, desto höher ist dann der Grad der Behinderung.
Okay.
Das sind so Sachen wie Lungenfunktionseinschränkungen,
okay,
oder Herz oder Krebserkrankungen oder Wirbelsäule. Also alles, was man so normal kennt an,
ja,
Erkrankung ist da drin.
So, aber so, das FASD,
nein,
eben nicht.
Ist nicht als Erkrankung tatsächlich aufgeführt.
Da kann man ja froh sein, dass sie es nicht ganz abgelehnt haben, ne? Wenn es in dieser Verordnung nicht drin ist.
Naja, also es ist natürlich schon so, dass das Landesamt für Versorgung natürlich für Soziales dann auch sagt, naja, also wenn die Erkrankung nicht in dieser Versorgungsmedizinverordnung drin ist, dann, mhm, müssen wir natürlich irgendwie analog gucken, ob das zu einer anderen Erkrankung passt. Also kann ja nicht sein, nur weil es da nicht drin ist.
Ja.
Deswegen gibt es das nicht. Gibt es natürlich, sie hat ja Einschränkungen.
Ja.
Aber wir müssen halt im Grunde analog bewerten.
Also
so nennt man das
was
immer.
Suchen, was,
genau,
passen könnte.
Man sucht eine ähnliche Erkrankung, die vielleicht,
okay,
halt irgendwie von den Auswirkungen her ungefähr passen könnte.
Warum nimmt man dann die Krankheit nicht gleich mit auf?
Ja, das ist eine gute Frage, aber das haben wir bei anderen Erkrankungen ja,
ja,
auch.
Ja.
Das dauert extremst lange, bis tatsächlich der Ausschuss halt irgendwie das mal beschließt.
Mhm.
Das ist ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren und da würden wir uns tatsächlich wünschen, dass man da ein bisschen unbürokratischer und schneller tatsächlich mal hinterher ist.
Ja, ja.
Ne,
ja,
das ist ja bei ME/CFS zum Beispiel auch sowas.
Genau.
Das ist genau das gleiche Problem.
Ja.
Ist auch nicht in der Versorgungsmedizinverordnung.
Und was haben die sich dann rausgesucht als Äquivalent? Weißt du das?
Ja, also analog macht man das immer zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Das sind dann so Erkrankungen wie zum Beispiel Autismus oder Asperger-Syndrom.
Ah, okay. Ja.
Ne, da guckt man sich dann halt an, da gibt's so Korridore ohne soziale Anpassungsschwierigkeiten, leichte, mittelgradige,
ah, okay,
und schwere Anpassungsschwierigkeiten.
Ja.
Und bei Mira hat man dann halt gesagt, ach, das sind leichte soziale Anpassungsschwierigkeiten,
okay,
die sie da hat.
Ja, und
genau,
deswegen war es nur ein GdB von 30.
Deswegen war es nur der GdB,
okay,
von 30,
mhm,
genau. Naja, dann sind wir ins Widerspruchsverfahren gegangen und haben uns da sehr ausführlich nochmal geäußert.
Mhm.
Weil das Problem, was wir natürlich häufig haben, das ist so, dass im Antragsverfahren eigentlich nur die Befundberichte der Ärzte halt irgendwie hinzugezogen werden. Dann guckt das Landesamt für Versorgung mal so grob durch und macht dann halt einfach einen Grad der Behinderung fest.
Die gucken sich ja natürlich die Betroffenen auch nicht an.
Nö,
ne?
Es gibt keine persönliche Begutachtung.
Nur nach Aktenlage.
Ausschließlich, mhm, nach Aktenlage,
ja,
ausschließlich,
klar,
nach den Befundberichten, die man da so tatsächlich halt, einfordert von, mhm, den behandelnden Ärzten und die waren einfach, also die gab's, die waren auch aussagekräftig, mhm, aber nicht so, dass man halt tatsächlich sagte, okay, da haben wir jetzt halt wirklich einen höheren Grad der Behinderung.
Ja.
der zuerkannt werden muss. Und wir haben dann nochmal sehr ausführlich halt tatsächlich den Alltag von Mira geschildert, also sowohl im schulischen Bereich als auch im privaten Bereich, haben nochmal ganz genau im Grunde halt auch tatsächlich aufgemacht, dass sie sehr viel Anleitung und Beaufsichtigung braucht, dass sie viele Sachen gar nicht alleine kann. Und dass wir einfach der Auffassung sind, dass hier tatsächlich halt der Grad der Behinderung einfach nicht korrekt angesichts der schweren Funktionseinschränkung, die sie ja auch tatsächlich hatte, korrekt bewertet war. Mhm. Und hinzu kamen halt dann auch die Nachteilsausgleiche, also die sogenannten Merkzeichen, die ja nicht zuerkannt waren. Also da war zum Beispiel das Merkzeichen G. Das ist normalerweise halt eigentlich für eine Mobilitätseinschränkung. Das heißt, ich habe im Grunde halt eigentlich eher Probleme, mich in einem gewissen Zeitraum fortzubewegen. Mhm. Das kann aber bei Orientierungsschwierigkeiten halt auch zuerkannt werden.
Und das war bei Mira der Fall.
Und das war bei Mira der Fall, weil die halt einfach nicht in der Lage war, zum Beispiel halt irgendwie den Schulweg halt auch sicher, ohne dass sie sich selber gefährdet, aber auch andere gefährdet, halt tatsächlich zu bewältigen. Deswegen haben wir dann nochmal gesagt, da muss das Merkzeichen G auf jeden Fall zuerkannt werden. Das Merkzeichen B war auch ganz wichtig, weil auch da war es so, ohne Begleitung konnte sie das
also
eigentlich
B
gar nicht.
Also B steht dann für Begleitung.
B ist Begleitung, genau. Mhm. Und das Merkzeichen H steht für hilflos. Mhm. Und da war es ja so, sie brauchte halt tatsächlich bei den alltäglichen Abläufen einfach wahnsinnig viel Unterstützung und Anleitung, Beaufsichtigung. Mhm. Und deswegen war unserer Auffassung nach tatsächlich auch jedes Merkzeichen zuzuerkennen.
Ja.
Genau. Und das haben wir dann sehr, sehr ausführlich begründet. Mhm. Und das Landesamt hat dann nochmal einen Befundbericht vom Kinderarzt angefordert.
Okay.
Also das war nochmal
von
dem behandelnden Kinderarzt, hat gesagt, okay, wir möchten uns jetzt doch nochmal so einen aktuellen Einblick dann tatsächlich bestätigen lassen. Und da hatten wir mit dem Arzt halt auch im Vorfeld nochmal, hatten die Eltern das halt auch abgesprochen.
Ja.
Und er hat einen sehr, sehr guten Befundbericht einfach auch nochmal abgegeben.
Auch nochmal über das hinaus, was eh schon eingereicht wurde, ne?
Genau, genau.
Okay.
Und das mit Erfolg dann tatsächlich.
Sehr gut.
Ja, genau. Ja. Wir haben tatsächlich dann einen Grad der Behinderung von 70 zuerkannt bekommen. Also sehr, sehr hoch.
Ja.
Ganz ehrlich, aber angesichts der Schwierigkeiten, die Mira halt einfach auch hatte, fand ich das total angemessen. Mhm. Also das war jetzt auch nichts irgendwie, was mich dann letztendlich im Nachhinein noch gewundert hat, weil das war wirklich so, dass man sagen musste, nee, also angesichts dieses Aufwandes, der halt einfach da ist und angesichts der großen Schwierigkeiten, die sie hatte, war das völlig angemessen.
Ja.
Und die Merkzeichen hat man im Zuge dessen dann halt auch zuerkannt und das war dann schon ein großer Erfolg.
Ja, unbedingt.
Genau.
Ja.
Die Merkzeichen selber jetzt haben eher dann im Grunde halt auch Auswirkungen, sage ich mal. Also die Eltern hatten dadurch zum Beispiel einen erhöhten Pauschbetrag, den sie bei der Steuer geltend machen konnten. Mhm. Aber das ist ja auch nochmal so eine Geschichte, die halt einfach auch wichtig ist. Und eine Kfz-Steuerermäßigung gab es dann halt irgendwie noch. Genau, und das war jetzt erstmal wichtig, dass Mira halt erstmal diese Einstufung so hatte. Weil natürlich auch klar war, du hattest vorhin schon gesagt, FASD ist eine Erkrankung, die ist nicht heilbar, die kann man nicht mit Medikamenten behandeln. Ja. Das heißt, sie wird ihr ganzes Leben lang tatsächlich diese Einschränkungen haben. Mhm. Und deswegen ist es halt einfach so wahnsinnig wichtig, dass man da halt frühzeitig auch guckt, dass man über Frühförderung und Prävention halt da Möglichkeiten schafft.
Also, dass man sozusagen so viel Unterstützung jetzt schon gibt, damit man, ich sag's mal lapidar, das Beste rausholen kann, auch für das Kind in der jetzigen Situation und in seiner Entwicklung. Ne?
Genau.
Also, weil ich mir vorstellen kann, wenn da nichts passiert, dann kann das dieses Syndrom ja im Erwachsenenleben auch nochmal ganz andere Auswirkungen haben, möglicherweise.
Genau, das kann sein. Ja. Und man versucht ja im Grunde halt immer so selbstbestimmt wie möglich. Das war den Pflegeeltern ja auch wichtig, dass Mira dann doch im Rahmen dessen, was möglich ist, so selbstbestimmt wie möglich natürlich dann halt auch später leben kann. Ne? Und, von daher total nachvollziehbar.
Ja. Sehr schön. Ein Erfolg für uns, für Mira und ihre Familie.
Genau.
Und ich glaube, ein bisschen über ganz viele Aspekte werden wir, glaube ich, gleich mit unseren beiden Gästen noch sprechen. Aber wir kommen jetzt erstmal zu unserer heutigen Zahl.
Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
Ja, unsere heutige Zahl ist die 850.000.
Ja, das ist kein Prozent.
Das ist kein Prozent? Nein.
Nein, das ist eine tatsächliche Zahl.
Das ist eine absolute Zahl. Eine tatsächliche Zahl ist auch schön, ja. Was glaubst du, verbirgt sich hinter den 850.000?
Personen, Menschen? Ja, ah ja, okay.
Also es ist eine geschätzte Zahl,
ja.
Ne, aber die sagt, dass rund 850.000 Menschen in Deutschland von dem FASD betroffen sind.
Ui, das ist viel.
Und das finde ich richtig, richtig viel.
Ja.
Und das Bundesgesundheitsministerium geht sogar davon aus, dass jedes Jahr 10.000 Kinder mit diesem Syndrom geboren werden. Und das finde ich auch noch richtig, richtig viel. Also dafür, dass das FASD in der Öffentlichkeit so eine geringe Rolle spielt, ist jedenfalls so meine Wahrnehmung.
Das stimmt.
Finde ich, sind das wirklich viele, viele Babys, viele Menschen, die davon betroffen sind.
Ja.
Und wer weiß, wie hoch die Dunkelziffer ist.
Das stimmt, ja, ne? Klar.
Wo das nicht diagnostiziert ist, weil das auch nicht bekannt ist oder so. Also von daher, das war tatsächlich nochmal, fand ich, eine recht erschütternde Zahl, so alles in allem.
Ja, und hinter jedem Kind, das geboren wird, steht ja dann halt auch irgendwie eine Mutter, die tatsächlich eigentlich keine Hilfe bekommen hat, ne?
Ja,
möglicherweise.
Auch das,
also,
ne? Also so Pi mal darum 10.000.
Heftig.
So. Wie gesagt, das sind jetzt keine ganz verifizierten Zahlen, das sind halt ne, geschätzte Zahlen. Aber trotzdem vermittelt das ja mal so eine Idee von der Anzahl der Betroffenen. Also da geht es nicht nur um 5 Leute im Jahr.
Gut, dass wir das Thema heute mal haben.
Ganz genau. So sieht es aus. Und deswegen freue ich mich schon auf unsere Gäste.
Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
Gisela Michalowski und Nadja Hansen. Hallo, schönen guten Tag bei uns auf dem Ponyhof.
Hallo.
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 Herzlich willkommen. Schön, dass Sie beide da sind. Katharina Lorenz und ich haben ja schon so ein bisschen über das Thema FASD gesprochen und haben uns aber vorgenommen, dass wir nicht nur über die Krankheit oder die Erkrankung sprechen sollen, sondern vor allen Dingen auch mit den Betroffenen. Deswegen sind Sie beide hier. Wir freuen uns sehr. Und würden gerne mit Ihnen starten, Frau Michalowski. Sie haben ja, wenn ich recht informiert bin, 4 Pflegekinder mit FASD. Wie ist es dazu gekommen?
Das ist ganz ungewöhnlich dazu gekommen. Ich bin in den Mutterschutz gegangen mit meinem eigenen dritten Kind.
Ja.
Und mein Kollege rief an und fragte, ob ich noch einen kleinen Jungen unterbringen könnte für übers Wochenende.
Mhm.
Dieses Kind ist heute 40 Jahre alt und ist in der Zwischenzeit adoptiert. So haben wir das bei den anderen, bei den beiden Mädchen, die dann nach 2 weiteren eigenen Kindern gekommen sind, auch gehabt. Einmal übers Wochenende. Auch diese Mädels sind schon seit über 30 Jahren hier.
Oh, okay.
Als Pflegekinder. Und ja, so hat es sich munter weiter ergeben. Dann kam noch ein Mädchen dazu, weil wir ja dann ein Zimmer frei hatten. Also so ein bisschen ungewöhnlich. Wir haben uns nicht gemeldet als Pflegeeltern, sondern diese Kinder haben sich hier eingefunden und wollten nach dem Wochenende nicht gehen.
Och, wie schön.
Sehr schön.
Und die haben aber alle 4 tatsächlich FASD, ne?
Genau, in unterschiedlichen Ausprägungen, von ganz intelligent bis zu einem Kind mit einer schweren geistigen Beeinträchtigung.
Ja, das wussten Sie ja sicherlich nicht, als Sie die Kinder aufgenommen haben, ne?
Nein, das wusste ich nicht und besonders fatal war es eigentlich für unser ältestes Kind mit FASD, weil er ist gleichaltrig wie ein leibliches Kind von mir. Und ich habe immer gedacht, der ist so intelligent, der ist so klug. Warum kann er die Dinge des Alltags nicht für sich merken? Und das war immer wieder, ich sage, bis zur Diagnose würde ich behaupten, dass ich ihn ganz häufig auch ungerecht behandelt habe, weil meine Erwartungen viel zu hoch waren an ihn. Er hat sich immer verglichen mit der Nächsten und hat gesagt, Mama, ich habe das auch. Geh doch mal mit mir auch zur Diagnostik. Und ich habe immer gesagt, nein, das kann nicht sein. Mhm. Ein intelligentes Kind kann kein FASD haben. Doch kann es.
Das hat also nichts mit dem Intelligenzquotienten zu tun. Das haben wir vorhin in der Folge auch kurz gehabt.
Die meisten Menschen mit FASD sind im normalen IQ-Bereich zu finden.
Ja, ja.
Und Sie haben das also gemerkt, ne, was wir vorhin auch in unserem Fall hatten, dass es halt einfach Schwierigkeiten hatte mit den Dingen des Alltags, die einfach irgendwie zu bewältigen, ne?
Genau, so diese einfachen Alltagstätigkeiten wie Bekleidung wechseln, wie waschen, wo fange ich an, wo höre ich auf, Zähne putzen, was auf mal wieder vergessen war, obwohl man es mehrfach am Tag tut. Dinge, die einfach, wo man denkt, ey, das haben wir jetzt 35 Mal schon mit dir geübt, das müsste doch eigentlich jetzt drin sitzen. Und es ist einfach nicht so. Man muss es immer wieder üben und es gibt Dinge, die funktionieren auch nach 40 Jahren noch nicht gut. Dafür funktionieren andere wesentlich besser.
Weil ich wollte gerade sagen, das heißt, ihr Sohn, es war ein Sohn, ne? So hatte ich sie jetzt verstanden.
Ja.
Der ist ja jetzt erwachsen. Und lebt sein Leben so selbstständig wie möglich, nehme ich an, ja? Oder ist
er lebt sein
schwer?
Leben so selbstständig wie möglich. Und wenn er Hilfe benötigt, meldet er sich. Das wertschätze ich sehr an ihm, zu erkennen, wann man Hilfe benötigt. Im Gegensatz zu unseren Mädchen, die müssen erst jedes Mal ganz weit fallen, bevor sie um Hilfe bitten können.
Ja, na, es ist ja aber auch nicht einfach, ne? Kennt man ja von sich selber schon.
Ja.
Und das auch ohne Krankheit, ne? Ja.
Ja. Genau. Frau Hansen, Sie haben ja FASD und mögen Sie vielleicht mal erzählen, seit wann Sie das wissen und wie die Erkrankung Ihr Leben beeinflusst?
Also meine eigene Diagnose habe ich erst im Alter von 33 Jahren bekommen.
Ui.
Da war, genau,
das
da war schon
spät.
Viel passiert.
Ja.
Da war die Schule schon abgeschlossen, da habe ich eine Ausbildung angefangen und auch erfolgreich abgeschlossen. Und ich war damals schon glücklich verheiratet, bin das heute Gott sei Dank immer noch. Und habe irgendwann im Laufe der Zeit nach der Diagnose für mich so begriffen, dass es für mich ein Leben vor der Diagnose gab und eins danach. Und ich glaube, ganz maßgeblich verbessert hat sich mein Leben mit der Diagnose dahingehend, dass meine Familie und ich ein Netzwerk gefunden haben, in dem wir uns angliedern konnten und auch selber aktiv sind im Netzwerkaufbau, weil wir einfach viel mehr Informationen bekommen haben, weil meine Eltern auch gelernt haben, besser mit mir umgehen zu können, auf meine besonderen Bedürfnisse besser einzugehen. Ich gelernt habe, mich besser zu kommunizieren und mich besser mitzuteilen.
Ja.
Wir haben ganz viel Unterstützung erfahren in der Zeit kurz nach der Diagnose. Und ja, für mich sind so, was Frau Michalowski schon sagte, diese alltäglichen Herausforderungen, die nach außen gar nicht so wahrnehmbar sind, die sind so die Probleme, die mir das Leben so schwer machen. Ich habe ein Wahnsinnsproblem mit dem Umgang mit Zahlen im Allgemeinen.
Ja.
Das ist zum einen der Umgang mit Geld, der Umgang mit Uhrzeiten. In der Schule war es im Mathematischen eine absolute Katastrophe. Und das sind so die großen Probleme gewesen, in der Schulzeit, in der Ausbildungszeit, sich in soziale Gruppen zu integrieren, überhaupt irgendwie mit anderen Menschen in Interaktion zu gehen. Es war ein großes, großes Handicap meinerseits.
Ja.
Ja.
Wäre es besser gewesen, Sie wären früher diagnostiziert worden? Hätte man dann nicht im schulischen Bereich dann vielleicht besser auf Sie eingehen können? Bedauern Sie das jetzt so ein bisschen, dass die Diagnose so spät gekommen ist?
Auf jeden Fall. Also ich denke, dass mir und meinen Adoptiveltern wahnsinnig viel Last abgenommen hätte werden können, wenn die Diagnose einfach früher kam. Ich weiß gar nicht immer, ob ich das unbedingt so wichtig finde, dass Kinder um ihre Diagnose wissen, aber die Nachteilsausgleiche, das Hilfsnetzwerk, was ja da ist, kann ja nur mit Diagnose in Anspruch genommen werden. Und ich glaube, gerade im Bereich Schule, Ausbildung wäre es gerade für Lehrkräfte wichtig gewesen, anders mit mir umgehen zu können oder mit meine Eltern mit mir umgehen können, wenn wir einfach um die Diagnose gewusst hätten.
Ja, weil
zum Anfang der Schulzeit oder zur Mitte der Schulzeit hätte es ja auch noch gereicht, aber es wäre vieles anders gelaufen.
Na, das ist das, was Frau Michalowski auch gerade sagte, ne, dass sie ihrem Sohn auch oft Unrecht getan hat, weil sie gedacht hat, warum, das ging doch jetzt schon, ne, haben wir doch schon 35 Mal Zähneputzen gemacht, warum geht das jetzt nicht mehr? Und wenn man natürlich eine Diagnose für eine Krankheit hat, dann ist natürlich auch eine andere Form von Verstehen irgendwie da, ne? Ja.
Haben Sie denn dann Nachteilsausgleiche trotzdem gehabt? Also wenn Sie Probleme in Mathe hatten, gab es dann sowas wie, also ich meine, es gibt ja auch eine Dyskalkulie, die, hat man Sie da irgendwie unterstützt oder gab es da gar keine Unterstützung dann?
In der Schulzeit gab es für mich gar nichts. Also ich habe meinen mittleren Reifeabschluss gemacht nach der 10. Klasse, habe danach die Ausbildung gemacht und habe mich mit Anfang 20 freiwillig in die psychiatrische Klinik einweisen lassen. Und da ging dann erst so nach und nach die Reise los. Ich habe mittlerweile eine Dyskalkulie bestätigt bekommen und diagnostiziert. Ich bin mittlerweile in voller EU-Rente und habe einen Pflegegrad von 2, was aber auch alles erst nach der FASD-Diagnose so Stück für Stück kam, wie wir uns denn mit Anträgen beschäftigt haben. In der Schulzeit als solches hatte ich gar keine Nachteilsausgleiche, weil halt einfach gar nichts bekannt war. Mir hätte immer eine pädagogische Kraft gefehlt, eine Lehrkraft gefehlt oder ein Schulsozialarbeiter, der mal raufguckt und der sieht, dass ich einen offensichtlichen Mehrbedarf habe, der war ja zu erkennen. Zumindest da bestätigten mir das auch meine Eltern, dass schon in der Schulzeit zu sehen war, dass ich einen Mehraufwand habe und Mehrbedarf habe, aber einfach keiner im System Schule mal bereit gewesen wäre, da hinzugucken und zu sagen, okay, da ist irgendwas. Wir müssen da genauer hingucken. Das ist das, was ich mir auch so wünschen würde für die heutige Zeit, dass einfach so ein bisschen genauer hingeguckt wird.
Ja. Na, dass das nicht irgendwie, dass das Kind schwierig ist oder so, sondern dass da tatsächlich vielleicht wirklich was Ernsthaftes irgendwie hintersteckt. Mich würde noch mal interessieren, wenn Sie die Diagnose so spät bekommen haben, wer ist denn auf die Idee gekommen oder wann stand denn zum ersten Mal im Raum, dass das tatsächlich Ihre Krankheit sein könnte?
Meine heutige Ehefrau war damals diejenige, die sagte, du, da ist irgendwas. Wir sind jetzt seit knapp 10 Jahren zusammen und ganz am Anfang, beziehungsweise haben wir unsere Beziehung auf eine lange Freundschaft aufgebaut. Und ganz am Anfang meiner Psychiatriegeschichte lernten wir uns kennen und sie sagte irgendwann, du hast da so einen Adoptionshintergrund und sie hat aus beruflicher Hinsicht, sie ist gelernte Kinderintensivkrankenschwester und hatte mit Drogen- und Alkoholentzugskindern zu tun, direkt nach der Geburt.
Ja.
Und hat gewisse Parallelen bei mir gesehen, beziehungsweise in meiner Geburtsakte gesehen. Und sprach dann irgendwann mal aus, dass bei Adoptivkindern das gar nicht so selten ist, dass da auch irgendwo eine Begründung vorliegt, warum dieses Kind zur Adoption freigegeben wurde oder warum ich zur Adoption freigegeben wurde. Und dann kann ich mich erinnern, habe ich irgendwann angefangen, das Internet zu bemühen und einzugeben, Alkohol in der Schwangerschaft, Folgen für Erwachsene. Und dann ploppte so ein Multiversum auf, bei dem ich dachte, okay, da gibt es so viel Information und da gibt es auch so viele tolle Filme bei YouTube, die man sich angucken kann und so viele Dokumentationen, Reportagen. Und für mich war irgendwann klar, okay, das klingt total einleuchtend. Und das sind ganz viele Sachen, bei denen ich mich wiedererkenne. Und habe mich irgendwann am Sonnenhof angemeldet in Berlin. Die waren damals noch zuständig für die Diagnostik in Brandenburg. Und habe relativ lange gewartet. Heute weiß ich, dass ich noch eine gute Wartezeit hatte mit knapp 2 Jahren.
Oh Gott.
Und wurde dann von meiner Adoptivmama zur Diagnostik begleitet. Dann sind noch mal ein paar Wochen vergangen vom Diagnosetermin bis zur eigentlichen Begutachtung. Und dann kam für uns dieses große, alles verändernde Gutachten nach Hause. Und ab dem Moment, ich habe relativ kurz danach eine Reha machen dürfen, bin seit 22 wieder in therapeutischer Betreuung, jetzt auch relativ durchgängig und habe dann für mich damit wirklich gut leben gelernt und habe gelernt, oder wir als Familie haben auch gelernt, den Rahmen für mich anders anzupassen, so dass sich jeder meiner Bezugspersonen auch mal eine Auszeit gönnen kann und auch muss, wie ich finde. Ja, das war so unsere Recherchereise, die wir dann damals angefangen haben. Und heute ist es so ein bisschen, oder nicht nur so ein bisschen, sondern schon sehr mein Herzensprojekt, einfach drüber aufzuklären, Mut zu machen, Menschen eine Stimme zu geben, die vielleicht alleine keine haben und einfach, diese Botschaft in die Welt rauszutragen.
Ja. Frau Michalowski, mich würde jetzt noch kurz interessieren, weil Frau Hansen das irgendwie gerade so erzählte. Wenn Sie sagen, ne, ihr erstes Pflegekind, da sind Sie gleich mit der Diagnose konfrontiert worden. Der ist heute um die 40. Das waren ja auch noch ganz andere Zeiten. Wann ist er denn diagnostiziert worden? Und wie war das damals so? Weil Frau Lorenz und ich haben im Vorfeld tatsächlich irgendwie drüber gesprochen, wie das so ist mit FASD und der Diagnose. weil ja früher so Alkohol auch in der Schwangerschaft eigentlich ja nicht so klar war, dass das so schädlich ist wie das, was man heute irgendwie weiß. Und deswegen habe ich mich gefragt, bei einem 40-jährigen Sohn, da war die Diagnostik doch bestimmt noch eine andere. Oder wer hat das denn überhaupt aufs Tableau gebracht bei ihrem Sohn?
Ich würde sagen, er selber hat das aufs Tableau gebracht, weil wir ja zwei Mädels noch aufgenommen hatten. Ach, und er sich mit der Ältesten immer verglichen hat. Und er hat immer gesagt, Mama, ich habe das auch. Immer mit dem, ich kann das nicht haben, weil ich so schlau bin, ich habe das auch. Und ich will auch zur Diagnostik. Und dann habe ich das immer wieder rausgeschoben, weil ich von mir aus gedacht habe, es kann nie sein, dass er das auch hat. Und mit 19 sind wir, wie er 19 war, sind wir nach Münster zur Diagnostik gefahren. Und wir sind rausgekommen und er hatte die Diagnose auch. Und dann sagte er so, das war so, als wenn so ein Stein runterfiel von ihm. Mama, jetzt weiß ich endlich, warum ich anders bin wie die anderen. Ja? Ja. Und wir haben im Auto gesessen und haben erstmal eine Runde geweint.
Das glaube ich.
Ja? Und aber ich glaube, dass auch meine Kinder so auch mein Motor sind, hier für FASD Deutschland mit einzutreten und mich auch immer wieder von hinten anschieben und sagen, hier, komm, Mama, du musst weitermachen. Ja, und ich sage also, unsere Mädels leben ganz anders mit ihrer Diagnose. Die sind relativ früh, die sind 95 gekommen im Februar und sind im März schon diagnostiziert worden. Okay. Ja, das war wirklich flott. Aber auch nur, ich sag, bei uns sind so zauberhafte Zufälle immer zusammengetreten. Es war ein Artikel in einer Zeitung von Professor Löser, der hat damals in Münster gelebt, gewerkt und hatte die ersten Veröffentlichungen zum Thema Alkohol in der Schwangerschaft in dieser Zeitung. Und die Bilder, die er dafür verwandt hatte, das hätten meine Kinder sein können.
Ja.
Die Kinder, die jetzt bei mir gerade 4 Wochen lebten. Und wir sind wirklich nach 6 Wochen, nachdem sie bei uns waren, haben beide Kinder eine Diagnose gehabt.
Ja.
Und ich sag so, im Vorbeigehen hat er den Großen auch schon diagnostiziert, aber da war es ja Mama, die so vernagelt war und gesagt hat, das kann der gar nicht haben. Ja.
Ja, es ist natürlich tatsächlich schwierig, aber ich kann mir diese Erleichterung, kann ich mir irgendwie vorstellen, bei Ihnen, Frau Hansen, wahrscheinlich auch, ne, irgendwie so, dass den Beweis dafür zu haben, dass man nicht falsch ist, ne, oder, ne, man hat ja, glaube ich, immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit mir, ne, wie Ihr Sohn gesagt hat, ich bin irgendwie anders.
Ja.
Und dann irgendwie schwarz auf weiß eine Erklärung dafür zu haben, warum man so ist und warum manche Dinge nicht so gelingen wie bei anderen, das stelle ich mir tatsächlich erleichternd vor.
Ja. Ja, für alle Beteiligten. Ich finde es halt so toll, Frau Hansen, wie Sie dann so ein Unterstützungsnetzwerk für sich halt einfach dann auch schaffen konnten. Ne? Also ich glaube, das ist ja auch total wichtig, wenn man da gut eingebettet ist, irgendwie in familiäre Strukturen, dann macht das natürlich halt vielleicht auch tatsächlich ein bisschen einfacher. Ne? Das ist das Verständnis dann eher da auch von den Angehörigen und die Unterstützungsmöglichkeiten sind dann ja plötzlich ganz, ganz andere.
Mhm.
Ja.
Ja. Frau Hansen, weil Sie das schon so ein bisschen angedeutet haben, ne, dass Sie auch in Therapie sind und dass Sie, als Sie die Diagnose hatten, sich so ein Multinetzwerk irgendwie aufgetan hat. Wenn jetzt jemand zuhört und sich so mit dem Gedanken trägt, oh, okay, das könnte eine Diagnose für mich sein oder ich kenne jemand, bei dem könnte man das vielleicht vermuten. Was gibt es denn so für Unterstützungsmöglichkeiten oder auch Therapien? Weil es ist ja klar, das ist nicht heilbar, das ist irreversibel, aber es gibt ja Unterstützung, es gibt ja Therapien und ich glaube, man muss einfach nochmal ganz klar sagen, was man da so machen kann, weil in Deutschland ist einfach an vielen Ecken so viele verschiedene Sachen gibt, um alles muss man kämpfen, aber was hat Ihnen denn so geholfen in der Unterstützung oder in den Therapien?
Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also tatsächlich, mir persönlich hat meine Psychotherapie geholfen im Einzelsetting, einmal wöchentlich. Sind wir jetzt gerade bei, für mich ist dieses 1-zu-1-Konzept wirklich gut und wirklich praktisch. Ich funktioniere nicht gut in Gruppentherapien. Das hat mir der Klinikalltag auch schnell gezeigt. Für mich und für meine Mama war es ganz lange ganz wichtig. Wir haben uns einer Selbsthilfegruppe angeschlossen, haben denn daraufhin selber eine Selbsthilfegruppe gegründet bei uns im Landkreis, weil uns da das Angebot total gefehlt hat. Wir stehen in ganz enger Zusammenarbeit mit dem FASD Deutschland e.V. und mehreren anderen Vereinen hier bei uns aus der Region, in der wir uns angliedern. Und dadurch, dass ich meine Diagnose so spät bekommen habe, habe ich viele Therapieformen, vielleicht auch so ein bisschen die Frage weiterschiebend an Frau Michalowski, gar nicht nutzen können, von denen ich aber heute weiß, dass sie sehr hilfreich sind. Also tiergestützte Therapien wurde mir schon oft weitergetragen, sind ganz hilfreich. weiß ich nicht, ich würde mal die Frage so ein bisschen schieben. Weil
ja, Frau Michalowski, erzählen Sie, Sie haben ja jüngere und ältere Betroffene in Ihrer Familie. Erzählen Sie mal.
Bei uns, ich sage, das absolute Highlight der Therapien sind tatsächlich tiergestützte Therapien.
Ach, ja.
Meine Kinder haben, also bis auf der Sohnemann, der Älteste, die fünf Jüngeren machen alle also Reittherapie auf über Ergo und Ergotherapie, weil Ergotherapie eben halt auch das Kind in seiner Ganzheitlichkeit sieht, also auch den Erwachsenen, ja. Ich sage immer Kind, weil auch mein 40-Jähriger ist noch mein Kind. Das muss ich ja immer wieder
korrigieren. Das stimmt,
bleiben ja immer Kinder.
Und ich merke gerade, dass bei den Menschen mit FASD, die also auch im unteren Intelligenzbereich zu finden sind, ganz häufig niederschwellige Angebote der Therapie wesentlich bessere Erfolge erbringen wie Therapien, die auf Wortverständnis und Wortgenauigkeit abgestimmt sind. Ja, also so dieses, ich muss zu Hause an mir selber arbeiten oder ich muss diese Skills erlernen, funktionieren in meinen Augen bei Menschen mit FASD am besten, wenn auch das Bezugssystem, also Eltern, Therapeuten und so weiter, miteinander arbeiten. Also ich sage, wir haben immer am besten zusammen funktioniert, wenn wir im Dreieck gearbeitet haben. Also Psychotherapeut, Ergotherapeut und die Bezugsperson, also ich.
Ja.
Dann haben wir am meisten erreicht bei den Kindern, auch stabile Psychen und diese ganzen Sachen.
Ja. Ich würde gerne noch eine private Frage stellen. Wenn Sie die nicht beantworten möchten, ist das ja völlig okay. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, damit umzugehen, dass die leibliche Mutter während der Schwangerschaft getrunken hat und ich sozusagen jetzt diese Problematik davon trage. Ist das für Betroffene ein Thema oder schon, ne? Also weil das, wenn ich versuche, das irgendwie so ein bisschen nachzuvollziehen, denke ich, das wäre ein großer Punkt, der mich belasten würde, glaube ich.
Ich gehe ganz stark davon aus, dass ich keine der Mütter unserer Kinder mit FASD hingesetzt hat und hat eine Flasche Alkohol genommen und gesagt, ich trinke das jetzt, weil ich ein behindertes Kind haben möchte. Sondern ich glaube, diese Frau, die Mutter dieser Kinder oder meiner Kinder, hat aufgrund ihrer persönlichen Lebensumstände getrunken und hat vielleicht auch viel zu spät gemerkt, dass sie schwanger war.
Okay,
ja. Ich sage also, ich wohne in einer Region, wo Trinken zum Alltag gehört.
Sie wohnen eher ein bisschen dörflich, ne? Wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja. Ich sage, ich wohne im Emsland. Ich sage,
Ja.
Ich sagte, hier sind die Menschen dafür bekannt, dass sie sehr bodenständig und sehr trinkfest sind, ja. Und das ist einfach, es gehört mit dazu. Ich sage, wir haben in der Zwischenzeit auch auf Vereinsebene festgestellt, dass sich bei uns viele gut gebildete junge Frauen melden, die schwanger geworden sind, unverhofft und ungeplant. Aber die wissen, dass sie während der ersten 6 Wochen, der ersten 12 Wochen noch Trinkanlässe hatten, wo sie auch nicht verzichtet haben.
Ja.
Ja, und das finde ich also auch immer noch ganz fatal. Ich sage, ich unterstelle den Müttern keine Absicht, aber ich unterstelle vielen Leuten, dass sie einfach nicht die Präventionsarbeit betreiben, die wir gerade im Hinblick auf FASD haben müssten. Für mich gehört FASD mit in den Sexualunterricht ab Klasse 3.
Ja.
Ja, ich sage, oder wir haben hier ja auch ganz viele Programme gegen Drogen und Alkohol. Da fangen die auch ganz früh mit an, Kinder stärken, ja. Und es wird immer, beim Alkohol wird es nur in Verbindung gebracht mit Autofahren und Baumaschinen führen.
Ja.
Aber kein Mensch spricht in diesen Unterrichten darüber, dass Schwangerschaft und Alkohol ein absolutes No-Go ist. Ja, und dass man direkt, wenn man plant, heutzutage sind die Hälfte aller Schwangerschaften geplant, dass man dann, wenn man Folsäure nimmt und die Pille absetzt, dann auch bitte den Alkohol nicht mehr zu sich führt.
Ja. Wie ist das bei Ihnen, Frau Hansen? Ist das auch eine Sache, die Sie irgendwie belastet oder?
Lange belastet hat. Also mittlerweile kann ich Frau Michalowski total recht geben und habe da auch für mich das emotional nochmal umdenken dürfen.
Ja.
mit meiner Therapeutin zusammen, muss ich dazu sagen. Und ich will mich gar nicht freimachen von dem, dass ich vor ein paar Jahren nicht auch noch sehr emotional eingebunden war in Bezug auf meine leibliche Mutter. Wir kennen uns, wir haben sporadischen Kontakt und wir sind auch in meiner Adoptivfamilie von jeher ganz offen damit umgegangen, dass ich ein Adoptivkind bin. Und damit war es für mich auch gerade kurz nach der Diagnose wirklich ein rotes Tuch. Und ich habe lange gebraucht, umzudenken von Gedankengängen, wie sie hat mir das angetan. Und wenn sie nicht gewesen wäre oder wenn sie ihr Leben, meine leibliche Mutter, ihr Leben anders strukturiert hätte, hätte ich diese Krankheit heute nicht. Das ist alles ein Prozess gewesen, der auch einige Zeit bei mir gebraucht hat, auch mit vielen Gesprächen nur stattgefunden hat. Und mittlerweile, glaube ich, geht es vielen Menschen mit FASD so, dass der Gedanke an die leibliche Mutter immer noch irgendwo was macht. Allerdings für mich habe ich begriffen und erkannt, dass meine leibliche Mutter in einer Situation lebte oder mich in einer Situation geboren hat, in der sie ja gesellschaftlich vielleicht so ein Stück genötigt war, auch Alkohol zu trinken, in der das da einfach dazugehört hatte in der Situation, in der sie lebte. Und sie mich aber auf gar keinen Fall schädigen wollte. Also es war ihr einfach nicht bewusst. Und ich denke, dass sie, wenn sie sich selber zur Diagnose begeben würde, auch eine FASD-Diagnose bekommen würde.
Okay.
Und das war für mich so ein bisschen der Moment, an dem ich erkennen konnte, okay, mit all dem, was ich heute über meine eigene Diagnose weiß und über mein Leben weiß, ist es halt eben so gekommen und mittlerweile habe ich meinen Frieden damit schließen dürfen.
Ja. Aber das ist natürlich schon, finde ich, ein enormer Schritt, ne? Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt für sie, ne? Weil man dann auch ein Stück weit loslassen kann. Ja. Aber ich glaube schon echt ein riesiger Schritt.
Ja.
Ich glaube auch, das braucht Zeit. Ich glaube auch, das darf, also ich habe das für mich damals auch nicht limitiert. Ich habe mir da nicht die Freiheit genommen und die Ruhe genommen, diese Prozesse immer wieder neu zu überdenken und habe auch gemerkt, dass ich immer mal freundlicher und weniger freundlich an sie gedacht habe. Und möchte auch nochmal dazu sagen, dass das für mich auch ein Prozess von mehreren Monaten war.
Ja, ja,
klar.
Da diese Akzeptanz zu entwickeln.
Ja.
Ja. Es geht ja auch nicht von heute auf morgen, ne? Es ist halt irgendwie auch so ein Vergebensprozess dann irgendwie, dass man, damit man sich halt einfach auch irgendwann, wie du schon sagtest, ne, und Distanz dann auch irgendwie aufbaut und sagt, jetzt ist aber auch gut, ne? Jetzt muss ich das halt für mich auch irgendwie auch abschließen, weil sonst kreisen die Gedanken ja auch ständig drum und es macht einen ja auch nicht irgendwie glücklicher dann in dem Moment. Ja. Aber es ist trotzdem halt ein harter Prozess, glaube ich auch.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Wir haben ja auch in der Recherche zu der Folge so gemerkt, dass FASD in der Öffentlichkeit doch noch recht unbekannt eigentlich ist. Also, ne, wir sind auf viele Informationen gestoßen, aber wenn man so auch im Freundes- und Bekanntenkreis so ein bisschen drüber spricht, dann ist es vielen gar nicht bewusst, diese Erkrankung. Und mich würde jetzt nochmal interessieren, was würden Sie sich denn so von der Politik oder auch von der Gesellschaft, von uns allen irgendwie wünschen, damit Betroffene, aber auch die Angehörigen, die natürlich auch irgendwo involviert sind in dem Moment, dass es ihnen damit ein bisschen besser geht? Haben Sie da Forderungen, Wünsche?
Ich würde mir wünschen, dass FASD jetzt im neuen ICD-11 als Behinderung eingetragen wird.
Ja,
und ich meine, sämtliche Spektren der fetalen Alkoholspektrumstörung, sodass also unsere Menschen mit FASD auch den passenden Behindertenausweis erhalten, den passenden Pflegegrad. Ja, und nicht ihnen immer wieder abgesprochen wird, ach, du stellst dich nur an, diese Behinderung gibt es doch gar nicht. Ja, ich sah und ich möchte auch als, ich sag, ich wünsche mir als Mutter, aus Muttersicht schon mal ganz deutlich, dass wenn ich sage, mein Kind hat FASD und reagiert manchmal ein bisschen eigenartig, dass mein Gegenüber mal nicht fragt, was hat das? Sondern ganz einfach sagt, Mensch, ach so, davon habe ich gehört. Kannst du mir noch ein bisschen mehr darüber erzählen? Auch so in Schule, Kindergarten, Ausbildung. Ist ja später, wenn sie erwachsen werden und mit rechtlicher Betreuung, mit Werkstatt, wenn das nötig ist, sodass da einfach mehr Wissen ist. Und das ist das, was uns, glaube ich, allen noch fehlt. Wissen über die Auswirkungen des mütterlichen oder des Alkoholkonsums in der Schwangerschaft und die Folgen für die Menschen, die ihr Leben lang mit dieser Behinderung leben müssen, die ihr Leben lang nie genug waren, sich selber auch nie genug waren, weil die sie möchten so leben wie die anderen und müssen dafür so viel mehr leisten wie ein hirnorganisch gesunder Mensch.
Ja. Frau Hansen, Sie haben gerade genickt. Sie unterschreiben das, nehme ich an.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Mein Wunsch ist halt einfach auch dieses, ich schließe mich total an dem, was Frau Michalowski sagt, natürlich. Und aus betroffen oder aus selbstdiagnostizierter Sicht auch noch dieses Sieh mich mit all den Stärken, die ich dennoch habe, zu den ganzen, genau, vielen Dank, zu den ganzen Schwächen und zu den vielen Herausforderungen, die ich tagtäglich bedeute, habe ich als Mensch oder als Individuum immer noch ganz viele Stärken und ganz viele liebenswerte Charaktereigenschaften, die vielleicht nicht immer so leicht zu sehen sind, die aber immer da sind. Und auch die möchte ich einfach gesehen wissen.
Ja, ja. Ja, das finde ich einen tollen Appell. Und Frau Michalowski, ich musste gerade dran denken, weil ich das Gefühl habe, es ist schon sehr weit, dass man weiß, naja, Alkohol in der Schwangerschaft ist nicht gut. Aber ich ehrlich gesagt habe ganz lange gedacht, also ich selber habe keine Kinder, ne, deswegen möge man mir das verzeihen, dass ich da vielleicht nicht so viel Ahnung von habe, dass es in erster Linie körperliche Fehlbildung, dass körperliche Fehlbildungen die Folge sind. Und ich glaube, ne, dass die Tatsache, dass man in der Schwangerschaft keinen Alkohol trinken sollte, das wissen schon viele Frauen. Aber tatsächlich, was die Folgen sein könnten, da glaube ich, muss noch sehr, sehr viel passieren. Da habe ich das Gefühl, da gibt es zu wenig Infos.
Alkohol schädigt nicht nur den Körper, Alkohol schädigt den Geist und auch die Psyche. Und das ist es, was es eigentlich ausmacht. Ich behaupte immer, FASD ist eine Mehrfachbehinderung. Und das muss auch, glaube ich, so gesehen werden, weil es gibt die ersten Forschungen darüber, was alles am Körper defekt ist aufgrund des Alkohols in der Schwangerschaft. Ich sage, da haben 4 junge Menschen mit FASD in Vancouver sich zusammengetan mit ihren Eltern und haben dort eine ganz große Studie gemacht. Aber ich sage, das sehen haben wir hier noch gar nicht so im Blick, in unserem Fokus. Wir sehen eigentlich immer nur vorrangig noch die Gehirnschädigung, die natürlich das ist, was den Alltag am schwierigsten macht. Aber der Rest müsste auch mal gesehen werden.
Ja.
Ja, und deswegen ist es ja auch so wahnsinnig wichtig, was Sie im Grunde halt auch machen mit FASD Deutschland. Ich finde das in der Vorbereitung auch, sind wir ja auch auf die Seite dann gestoßen. Und ich finde das ganz toll, was Sie da auch an Informationen und Aufklärungsarbeit machen. Und ich glaube, das hilft wirklich halt auch zum Teil mit, das mehr in die Öffentlichkeit zu bringen. Also von daher Chapeau und vielen Dank auch nochmal, dass Sie sich da so wirklich halt so vehement auch für einsetzen.
Also ganz wir verlinken prima die Adressen natürlich auch in unseren Shownotes, dass alle, die da Interesse haben, natürlich mal drauf schauen können. Ja, gibt es noch etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollen?
Ja, also ich finde es immer interessant, wenn jemand diesen Podcast hört und das weiterträgt als Multiplikator in seine Familien, aber auch weiter aufklärt über, dass man kein Alkohol in der Schwangerschaft trinken soll. Ich sage, das ist eine der größten Unterstützungen für die Menschen mit FASD. Je mehr Wissen vorhanden ist, umso besser kann Prävention passieren. Und je mehr Wissen vorhanden ist, desto mehr kann man sensibilisieren für die Menschen mit FASD.
Ja, ja. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Also wir werden Sie auf alle Fälle unterstützen in der Öffentlichkeitsarbeit. Das ist ein wichtiges Thema und deswegen auch unsere heutige Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank an Sie beide, dass Sie heute dabei waren. Alles Gute weiterhin und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Dankeschön.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!